Gut, dann möchte ich euch zum zweiten Vortrag begrüßen, diesmal vom Heiko, der uns was über Hausautomatisierung und dessen Fluch und Segen erläutern wird. Viel Spaß!
So, hallo. Ich erzähle was über Hausautomatisierung und da wollte ich zuerst einmal anfangen zu erzählen, was für mich Hausautomatisierung überhaupt ist. Funktioniert? Ja, gut. Genau, für mich das Heimanwendungsvernetzung, also so wie man das bei vielleicht Industrieanlagen kennt, dass man verschiedene Produktionsschritte miteinander vernetzt, das sind irgendwie Aktoren und Sensoren mit verbaut. Dann Funktionen wie eine Fernsteuerungsfunktion, dass ich mit meinem Smartphone oder anderen Geräten eben Dinge fernsteuern kann. Und dann auch Überwachung und Logging, also zum Beispiel die Temperatur von meinen Innenräumen, von den verschiedenen oder die Luftfeuchtigkeit, dass ich die mit überwache oder auch aufzeichne. Genau, dann kommen wir zu den Zielen von Hausautomatisierung. Also habe ich jetzt mal so ein paar zusammengefasst. Einmal Komfortfunktion, ich muss nicht aufstehen, um auf den Schalter zu drücken. Ich kann das bequem vom Sofa aus mit meiner Fernbedienung machen. Regelung, dass man zum Beispiel, kurz meine Aufzeichnung, genau, Regelung, dass man verschiedene Funktionen besser aufeinander abstimmt. Zum Beispiel, wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe, das auch mit Effizienz verknüpft. Dass ich dann, wenn eine Überproduktion zum Beispiel von meiner Photovoltaikanlage ist, meine Waschmaschine laufen lasse. Weiß ich, jetzt ist viel Strom da, jetzt kann ich quasi kostengünstig mit einem eigenproduzierten Strom waschen. Genau, dann Logging-Funktionen, habe ich vorher schon kurz erwähnt, dass man den Energieverbrauch zum Beispiel von einzelnen Netzteilnehmern mitloggt, die Temperatur von Innenräumen, Luftfeuchtigkeit etc. Dann Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel, wenn ich jetzt vernetzte Rauchmelder habe, dann sprechen die miteinander, dann lösen alle aus, wenn Alarm ist, sodass das in jedem Raum auch jede Person mitbekommt. Ich kann gleichzeitig so Sachen machen wie, ich kann die Rollläden hochfahren, dass ich dann Fluchtwege frei mache und vielleicht auch die Tür entsperre. Genau. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Wassersensoren habe und ich habe die zum Beispiel im Heizungsraum oder in ähnlichen Räumen, wenn da ein Rohrbruch ist, kriege ich halt einen Alarm, im Notfall als Push-Notification oder so, dass gerade irgendwo ein Rohrbruch ist und Wasser in den Keller läuft. Gut, dann gibt es noch Schutz- und Alarmfunktionen, diverse Sachen wie Kameras, Alarmsysteme mit Fenstersensoren und so weiter. Ja. So. Genau, dann kommen wir zu den Komfortfunktionen. Das habe ich schon kurz erwähnt. Das ist einmal Fernbedienung von Sachen. Dann Sachen, die über ein Ereignis ausgelöst werden, dass ich zum Beispiel Präsenzsensoren habe, Bewegungsmelder. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ereignis kann auch sein, mein Telefon bucht sich bei mir im WLAN ein und löst dann das Event aus, wenn es abends ist und dunkel, dass dann bei mir im Gang zum Beispiel das Licht angeht, sobald mein Handy sich im WLAN einwählt. Kann so eine Funktion sein. Und natürlich Klimaregelung, also wenn ich jetzt ein Belüftungssystem habe, Heizkörper und die sollen alle miteinander kommunizieren, sodass ich ein angenehmes Raumklima, ein konstantes bekomme, dann kann man das eben mit Hausautomatisierung miteinander vernetzen, verschiedene Sensorinputs nutzen und das Klima so besser ausregeln in der ganzen Wohnung oder Haus. Und das nächste sind dann Informationsanzeigen, also zum Beispiel, dass ich Abfahrtsterminal für die nächsten Buslinien von vor meiner Haustür anzeige, aktuelle Außentemperatur, Wetterbericht etc. Gut, dann kommen wir zu Schnittstellen und Protokollen. Da habe ich jetzt einfach mal so ein paar aufgelistet. Das ist sehr mannigfaltig. Das reicht eben über diverse Protokolle, die über Kabel gesprochen werden, beziehungsweise die kabelgebundenen Systeme, dann Funksysteme sind sehr beliebt, gerade wenn man jetzt Lösungen hat, die man irgendwo installieren möchte, wo man jetzt nicht unbedingt Kabel ziehen kann, Mietwohnungen etc. Und dann gibt es diverse Protokolle. Und das ist auch eine Sache, die bei den Hausautomatisierungen sehr stark hervorsticht. Jeder macht da sein eigenes System. Es gibt nicht das System, das man kaufen kann. Es gibt sehr wenig Standards. Und letzten Endes muss man sich dann auch immer so für bestimmte Technologien entscheiden oder versucht, technologieunabhängige so Konglomeratlösungen zu finden, die dann verschiedene Systeme miteinander vereinigen und die Sensordaten oder andere Daten ineinander umwandeln, sodass das andere System die sozusagen auch versteht. Genau, da wäre jetzt zu nennen eben WLAN, das werde ich auch dann gleich noch vorstellen, das der Standard, den ich benutze, zusammen mit dem MQTT-Protokoll. Bei manchen sind die Protokoll- und Transportlayer so ein bisschen verwoben. Also zum Beispiel ein Beispiel wäre LoRaWAN. Da hat man eben das LoRa-Funknetzwerk und dann eben das LoRaWAN-Kommunikationsprotokoll drüber und auch diverse andere Standards. Genau, was auch noch zu nennen ist, bin ich gestern aufmerksam gemacht worden, dass natürlich auch Altgeräte mit angebunden werden, also zum Beispiel der Fernseher, Dunstabzugshaube, diverse andere Geräte, die noch Infrarotfernbedienungen haben. Da kann man natürlich dann auch so eine Art Gateway machen, die dann von beliebigem Protokoll auf Infrarot kodierte Signale an die Geräte weitergibt und man so dann eben die mit in das System einbinden kann. Dann gibt es dazu verschiedene Topologien. Das Ganze kann man eben als Bussystem aufbauen. Das kann sternförmig sein, das kann ein Ring sein oder eben ein klassischer Bus, den man dann immer so daisy-chained durch die Wohnung leitet. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel RS-485, das relativ weit verbreitet ist. Dann kann man das Ganze zentralisiert machen oder verteilt. Da ist zu sagen, natürlich, wenn ich zentralisiertes System mache, habe ich einen Single Point of Failure, also wenn der zentrale Kommunikationsknoten ausfällt, ist mein System tot. In den meisten Fällen oder bei WLAN ist das halt ein Access Point. Kann man natürlich dann auch mit mehreren Access Points zum Beispiel und Handover regeln, aber so im Regelfall ist, wenn dieses Backend wegfällt, ist das ganze System ausgefallen. Es gibt dann halt eben Mesh-Networking-Ansätze, dass man sagt, die einzelnen Knoten können auch miteinander kommunizieren oder bauen ihr eigenes Netzwerk miteinander auf. Das wäre dann der gegenteilige Ansatz. Da ist es wieder schwierig, weil man das mit anderen Sachen vernetzen möchte, weil wo ist denn der Entry Point, also wo gehe ich in dieses Netz rein und wie werden dann Pakete, die von außen in dieses Netz sollen, weitergeleitet. Und dann gibt es noch welche mit eben Single Master und Multimaster. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch kein System gesehen auf dem Markt, das so Multimaster-Systeme unterstützt, also so richtig Multimaster. Das ist eher so selten, dass man jetzt sagt, man kann vielleicht einen Backup-Server betreiben, also wenn man irgendwie einen zentralen Server hat, dass man den einfach nochmal gespiegelt hat und die können sich dynamisch umschalten, wenn da Ausfälle sind. Aber das ist kein echter Multimaster-Betrieb, das ist eigentlich ein Single-Master mit Backup. Habe ich noch was zu tun gehabt? Dann brauchen wir, um die ganze Sache bedienen zu können, irgendwie eine GUI und einen Logic Layer. Also für mich stellt eine grafische Benutzeroberfläche, das heißt jetzt ein Browser oder ein Smartphone, wo ich eben so eine Applikation habe, wo ich dann fernsteuern kann, Daten anzeigen kann. Die sind meistens sehr eng verknüpft mit dem logischen Layer, das dann eben die if this, then that logischen Verknüpfungen macht, in Form von, wenn ich den Sensor-Input zum Beispiel eine bestimmte Temperatur habe, dann wird folgendes Ereignis ausgelöst und das wird oft eben verknüpft mit der Software, die eben die grafische Benutzeroberfläche macht. Das kann man auch entkoppeln. Bei den Ansätzen, die jetzt hier aufgelistet sind, also MQTT GUIs wäre so ein Beispiel für, das ist entkoppelt. Es wäre dann einfach ein Client, der mit diesem MQTT-Netz hängt und der dann einzelne Befehle sendet für die Steuerung von Knoten oder auch eben Daten entgegennimmt. Und dann wären noch die anderen Lösungen, das sind alles Open-Source-Lösungen, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Zum Beispiel OpenHub, das ist in Java implementiert, das ist auch das, was ich für meine Home-Automatisierung benutze. Dann Home Assistant, das ist auch relativ beliebt und in Python programmiert, hat einen ähnlichen Funktionsumfang wie das OpenHub. Auch Open Source, dann gibt es noch Node-RED, das wurde von IBM entwickelt und ist basierend auf Node.js. Und als vierte Lösung habe ich hier noch das FEM, das ist in Perl implementiert. Also da finden sich diverse Lösungen, es gibt noch viel mehr. Und das sind so die, wo ich jetzt am meisten von den Communities, die größten Communities gesehen habe und die einfach mal hier aufgelistet habe. Letzten Endes muss man sich da entscheiden, was man so machen möchte, von welche Programmiersprachen kann ich, in was möchte ich mich einlernen, und die haben auch alle ein bisschen verschiedene Philosophien, wie sie aufgebaut sind. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist der perfekte Ansatz. Alle von denen haben Vor- und Nachteile. Meistens sind so die Sachen Debugging, ist schwieriger oder leichter oder halt in anderer Form umgesetzt. Dann nochmal die grafischen Benutzeroberflächen. Das kann eben sein, dass man eine App auf einem Smartphone hat, einen Webclient in irgendeiner Form in einem Browser laufen, in einem dedizierten Terminal als Touchscreen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, oder dann eben über andere Möglichkeiten kann man dann eben über eine API weitere Sachen anbinden. So, neben den jetzt zentralisierten und auch self-hosted Sachen gibt es auch noch die Möglichkeiten, dass man das Ganze als Cloud betreibt. Da habe ich jetzt hier einfach mal ein paar aufgelistet. Dürften auch einige bekannt sein. Dazu ist zu sagen, dass es da natürlich auch Risiken gibt. Da komme ich gleich zu. Da haben wir einmal Amazon Alexa, Magenta Smart Home, Google Home Nest, glaube ich, heißt das. Zumindest das, was ich jetzt gefunden habe. Dann die Homematic-Sachen. Das sind alles jetzt proprietäre Lösungen, die in Kombination mit so einer Cloud angeboten werden, wo man die Möglichkeit hat, seine Devices eben der Cloud zu übergeben und dann die Funktionen über eine App wieder über diesen Cloud-Zugriff steuert. Genau. Da ist Philips Hue noch zu nennen. Das ist keine so richtige Cloud-Lösung, also das ist erstmal so ein Transport-Layer-Protokoll, hat aber auch so ein Gateway, wo man eben mit einem Cloud-Dienst das Ganze verknüpfen kann. Die kann man unter anderem auch dann mit anderen Systemen verwenden. Ich habe jetzt hier nur beispielhaft ein paar aufgelistet. So. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was könnte denn da schiefgehen? So ziemlich alles kann da schiefgehen. Wir haben da folgende Risiken. Also einmal natürlich die Privatsphäre. Wenn ich jetzt gerade so Sprachassistenten mitnutze, wenn die Cloud gebunden sind, die Daten müssen irgendwo ausgewertet werden. Das wird meistens nicht lokal gemacht, sondern die Sprachpakete werden irgendwo in eine Cloud gesendet. Da ist vielleicht ein neuronales Netz angelernt, das dann die Verarbeitung von diesen Sprachbefehlen vornimmt, entweder semantisch, syntaktisch oder logisch sogar, und kann dann entscheiden, welcher Befehl sozusagen wieder zurück an meine Hausautomatisierung geleitet wird. Und so habe ich die Möglichkeit, da eben über die Sprache Sachen zu steuern. Allerdings nehme ich halt in Kauf, dass, wenn ich ein System verwende, das irgendwo in der fremdgehosteten Cloud funktioniert, dass meine Daten da in Form von Sprachinformationen zum Beispiel ins Internet gelangen, beziehungsweise zu einem gewissen Hersteller, dem ich dann entweder vertraue eben nicht. Dann das Zweite sind Abhängigkeiten. Also man muss sich klar werden, gerade bei Hausautomatisierung, die Systeme hat man ja über Jahre in Betrieb. Es ist nicht so, dass man das jetzt mal, also man will nicht alle paar Jahre seine Lichtschalter zum Beispiel austauschen, im Regelfall so lange, bis irgendwas kaputt geht. Mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich noch länger in den meisten Fällen. Und von dem her macht man sich auch irgendwie abhängig, wenn man sich für ein System entschieden hat oder auch selber Bauteile baut oder selber kleine Module baut. Das kann sein, dass ich das Modul selber nicht mehr herstellen kann in 5 Jahren, weil die Chips, die da drauf sind, gar nicht mehr existieren. Und das ist eine Sache, die ist gar nicht so einfach, diese Langzeitstabilität zu bekommen und auch dann auch noch Updates in der Form. Also eben, wenn Sicherheitslücken aufkommen, die können ja geschlossen werden in den meisten Fällen über Software. Und da möchte ich natürlich dann auch eine Langzeitstabilität haben und die Möglichkeit haben, die Möglichkeit haben, dass da eben die Software-Updates auch für einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. Und insofern bin ich dann eben abhängig von demjenigen, der die Software providet. Wenn ich das natürlich selber bin, habe ich selber Arbeit, habe ich eine Abhängigkeit von mir selbst, aber in den meisten Fällen werden die, sag ich mal, normalen Menschen sich eher für Lösungen entscheiden, die sie nicht selbst programmieren. Und daher hat man Abhängigkeiten. Was auch eine Abhängigkeit ist, die man nicht unterschätzen sollte, sind zum Beispiel AGBs. Die können sich ändern. Jeder hat schon mal so eine nette E-Mail bekommen, unsere AGBs ändern sich von irgendeinem Dienstleister. Und da ist zum Beispiel ein Beispiel gewesen, jetzt die Sonos-Lautsprecher sind vielleicht bekannt. Die bieten ja auch vernetzte Dienste. Und die haben zum Beispiel ihre AGB dahingehend geändert, dass sie den Paragraph, der die exklusive Nutzung des Mikrofons, den sie zum Mauspegeln verwenden, rausgenommen haben. Also die halten sich jetzt vor, dass sie eben das Mikrofon mitnutzen dürfen und dass alle Dienste nur noch über die Sonos Cloud funktionieren. Also in der Form kann sich halt eben da ein AGB auch ändern und muss man dann für sich selbst entscheiden, ob das eben sinnvoll ist oder man das Produkt weiterhin nutzen möchte. Aber wenn man natürlich das Produkt schon im gesamten Haus installiert hat, dann ist es sehr schwierig, da einen schnellen Wechsel zu durchziehen. Genau, und natürlich Abhängigkeit auch von der Verfügbarkeit. Ich kann aus Erfahrung sagen, es ist nicht gut, wenn das Licht nicht geht. Vielleicht haben auch andere von euch die Erfahrung gemacht. Genau. Die Risiken sind auch bedroht durch tatsächliche Sicherheitsbedrohungen. Ich habe hier einfach beispielhaft mal so die gröbsten aufgelistet. Das eine ist natürlich Espionage. Also das war jetzt ja auch in der Diskussion, dass die Polizei oder die Bundespolizei die Befugnis kriegen soll, zum Beispiel Daten, die von Alexa aufgezeichnet werden, mit in polizeilichen Ermittlungen nutzen zu dürfen. Nur ein Beispiel, dass man da auch gar nicht in der Hand hat, wo seine Daten hingehen. Also von dem her ist man da von Spionage bedroht, in Anführungszeichen. Es wird nicht jeder so interessant sein, dass er direkt Ziel von einer Behörde wird, aber in manchen Fällen kann das halt sein. Gerade wenn es zum Beispiel hochrangige Politiker sind, die Hausautomatisierung nutzen oder eben Dienste wie Alexa. Das zweite kann sein, wenn ich jetzt natürlich Schwachstellen in meinem Hausautomatisierungsnetz habe, dann kann es ein Sprungbrett in meine anderen Gebiete sein. Das heißt, wenn jetzt meine Waschmaschine eine Schwachstelle hat und die hängt im gleichen Netz wie zum Beispiel mein PC oder andere Geräte oder mein Smartphone, dann habe ich das Risiko, dass die Schwachstelle über die Waschmaschine genutzt wird, um andere Targets anzugreifen, die eben eigentlich in meinem geschützten internen Netz sind. Und da ist auch schwierig dann zu sehen, wenn so ein Dienst irgendwie in der Cloud verknüpft ist und der kommuniziert ja erstmal in einer Sache Blackbox für mich von außen in einem Tunnel, der hoffentlich HTTPS geschützt ist, also encrypted und signiert. Und der kann eben dann genutzt werden, um von außen über dieses Gerät, was eine Schwachstelle hat, dann auch auf mein internes Netz zuzugreifen und zum Beispiel meinen Laptop oder mein Smartphone anzugreifen. Das nächste sind Botnetze. Ist noch nicht ganz so populär, aber es gab wohl mal ein größeres Botnetz aus Kühlschränken. Wenn da eben Schwachstellen sind und bei den eingebetteten Geräten, gerade so in diesem IoT-Sektor, gibt es halt sehr viele Geräte, wo man sich erst nachträglich um Sicherheit bemüht hat und die sind natürlich dann gefundenes Fressen, wenn die irgendwo im Internet auftauchen und Schwachstellen haben, dann können die als Botnets eben akquiriert werden. Ich glaube zwar jetzt kaum, dass da jemand anfängt, Bitcoins zu minen auf Kühlschränken und Waschmaschinen, aber Denkbar ist es natürlich. Das nächste ist natürlich Denial of Service. Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn das Licht nicht geht, wenn ich nicht mehr in mein Haus komme, alles Szenarien, die denkbar sind, oder wenn meine Rollläden alle auf einmal runterfahren oder nicht mehr hochgehen, ist einfach nicht gut, wenn so wesentliche Dinge nicht mehr funktionieren. Das könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich jetzt mein Heißwasser mit verknüpft habe und meine Heißwasserregelung einfach ausfällt, dann habe ich halt kein warmes Wasser mehr, muss ich kalt duschen. Also da sind viele Spielarten denkbar und von dem her spielt Denial of Service da eine ganz große Rolle. Und den letzten Punkt, den ich noch aufgenommen habe, ist Ransomware. Ich habe jetzt keine großen populären Fälle gefunden, wo eben Ransomware auf Embedded oder so Home Assistant oder was auch immer Devices im Sektor Hausautomatisierung genutzt wurden, um Ransomware anzubringen. Ist auch ein bisschen schwierig, dann so einen Bitcoin-Code oder was auch immer anzuzeigen auf einem Embedded-Device ohne Display. Aber es ist denkbar, dass halt jemand das komplette Haus übernimmt und ja, wenn du jetzt deine Waschmaschine wieder nutzen willst, dann zahl mir mal Geld. Von dem her ist es auf jeden Fall ein Risiko, das man da bedenken sollte. So, jetzt haben wir natürlich nicht nur Schreckensszenarien, sondern wir haben auch Möglichkeiten, uns davor zu schützen. Das wäre zum einen, dass man Firewalls verwendet, dass man eben filtert, was mit was kommunizieren darf und so schon mal versucht, den Angreifer zumindest in gewisser Form auszusperren. Das ist auch individuell für jedes Gerät wichtig, dass es weiß, wer darf denn mit mir kommunizieren, wer authentifiziert sich gegenüber mir und darf mich überhaupt steuern. Das nächste ist, dass man die Kommunikation und die Daten vor allem auch verschlüsseln sollte. Das ist auch ein Szenario denkbar, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Garten lauter so Steckdosen verteile, um die halt ansteuern zu können, da habe ich vielleicht Gartenbeleuchtung dran und da ist aber mein WLAN-Key zum Beispiel drin. Jetzt kommt ein Angreifer, nimmt sich eine von den Steckdosen und hat dann meinen WLAN-Key, wenn er den aus dem Speicher eben ausliest. Das ist auf jeden Fall denkbar und von dem her sollte man sich da auch Gedanken drüber machen, wie werden da gewisse Daten gespeichert und was kann dann ein Angreifer zum Beispiel mit tun, wenn jetzt in dem gleichen WLAN, also wenn auf diesem Device zum Beispiel, was jetzt denkbar wäre mit diesem, was ich gleich noch vorstelle, mit WLAN gekoppelten ESP. Da ist ein WLAN-Passwort gespeichert und da ist ein Passwort gespeichert, um über MQTT zu kommunizieren. Und prinzipiell, wenn man jetzt keine Isolation zwischen den einzelnen Teilnehmern hat, könnte jetzt meine Steckdose im Garten der Tür sagen, hey, sperr mal auf. Und es ist ja deutlich leichter im Garten so eine Steckdose aufzuschrauben, als vielleicht die Tür aufzubrechen. Und da sollte man sich eben Gedanken machen, eben einmal um diese Isolation, das ist auch der letzte Punkt dann hier in der Liste, und eben die Verschlüsselung, wenn die Daten dort gespeichert werden. Das nächste ist noch Integritätsschutz. Ich könnte jetzt natürlich verhindern, dass meine Steckdose im Garten meiner Tür sagt, hey, sperr mal auf. Indem ich halt sage, es muss signiert sein, am besten mit kryptografischen Verfahren, so dass halt nachgewiesen werden kann oder die Türen dann nachvollziehen kann, der Befehl kommt tatsächlich von jemandem, der mich aufschließen darf. Genau, und eins der wichtigsten Punkte, was sich immer wieder gezeigt hat, die Sachen müssen aktuell gehalten werden. Also Updates sind super, super, super wichtig. Das ist auch einer der besten Schutzmaßnahmen, die man überhaupt ergreifen kann, dass man schaut, dass man Sicherheitslücken durch Updates so schnell wie möglich schließt. Das ist nicht nur gültig für Hausautomatisierung, sondern für alle Sektoren und das wird in den meisten Fällen leider sträflich vernachlässigt. Und als letztes habe ich ja schon angesprochen, Isolation, Trennung von Netzen, dass ich vielleicht nicht alle meine Hausautomatisierungsgeräte ins gleiche Netz packe, vielleicht VLAN-Tagging verwende oder andere Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass, wenn eins der Geräte kompromittiert ist, nicht gleich alle mit kompromittiert sind oder nicht potenziell bedroht sind. So. Genau, jetzt kommen wir mal zu meinen Anforderungen, die ich für mich treffen musste. Also ich wohne zur Miete. Von dem her war es keine Option, dass ich jetzt die Wände aufreiße und Kabel verlege. Da hat wahrscheinlich mein Vermieter was dagegen. Daher habe ich nach einer Lösung gesucht, die man so eben nachrüsten kann. Also ich habe schon einiges zerlegt, aber nicht wesentliche bauliche Veränderungen vorgenommen. Und das Zweite war, ich wollte es möglichst kostengünstig haben. Weil wenn man jetzt überlegt, wie viele Schalter man so in der Wohnung hat und wie viele Lampen, und wenn jetzt jedes Gerät da irgendwie 50 Euro kostet, dann ist man da schnell in einer hohen Summe angelangt. Und wenn man dann halt nur vielleicht 5 Euro ausgibt oder 10 Euro für so ein Gerät, dann ist das deutlich preiswerter. Und man hat dann tatsächlich auch eine große Menge. Also bei mir sind ungefähr 14 Knoten verbaut, plus dann den Hauptsteuerknoten, das ist ein Server. Also es sind schon einige Geräte, die da im Netz hängen. Genau, ich habe mich dann entschieden dafür, dass ich Kommunikation, Logik und GUI so ein bisschen trennen möchte. Bei Logik und grafischer Oberfläche ist es mir nicht ganz gelungen. Da habe ich jetzt mehrere Lösungen im Einsatz parallel sozusagen. Das zeige ich dann auch gleich nochmal in einer kleinen Live-Demo. Als Backbone habe ich für mich WLAN ausgewählt, weil es da eben diese ESP32 oder ESP8862 gibt und WLAN eigentlich so ein, ich sag mal, ein relativ stabiles Protokoll ist, mit dem ich viel Erfahrung hatte und daher auch das Ganze gut debuggen kann, komme ich gleich noch zu. Als Kommunikationslayer habe ich dann zusätzlich noch ein MQTT. Das ist ein Protokoll, das basiert auf einem Publish- und Subscriber-Modell, also man hat verschiedene Channels, wo man sich dann als Knoten zum Beispiel subscriben kann. Und dann kriegt man eben, wenn jetzt eine Nachricht auf den bestimmten Channel gepusht wird, eine Notification, dass, oder eben direkt die Nachricht als Knoten, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt die Lampe auf ein Topic subscribe, dann kriegt das halt den Befehl anschalten zum Beispiel. Und als hauptlogisches Layer habe ich dann OpenHub und Home Assist. Die laufen so ein bisschen parallel. Ich bin da noch so am Evaluieren. Überwiegend muss ich sagen, habe ich OpenHub im Einsatz. Nicht, weil ich es besonders schön finde, aber weil es relativ viel Funktionsumfang bietet. Das Home Assistant bin ich ein bisschen schöner, auch weil es in Python geschrieben ist und ich das ein bisschen sympathischer finde. Aber da habe ich ja vorher schon gesagt, da muss jeder eigentlich für sich finden, was er da gerne nutzen möchte und wo er am besten mit klarkommt. Es hilft auf jeden Fall, wenn man sich vorher mal durchschaut, wie gut ist das Ganze dokumentiert. Und dann versuchen mal so einzelne Sachen aufzusetzen und wenn man dann schon nach mehreren Tagen googeln und konfigurieren nicht hinkriegt, dass eine Lampe angeht, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen. Genau, und dann habe ich noch eine GUI, das ist bei mir die Basic UI von OpenHub, beziehungsweise dann die Handy-App, die nichts anderes als ein Embedded Webbrowser ist auf dem Telefon. Die zeigt dann eben diese verschiedenen Schalter und so weiter an. Das zeige ich gleich noch dann in der Live-Demo. Genau. Was habe ich für Erfahrungen mit WLAN gemacht? Das ist zum einen, der Setup ist relativ einfach. Ich habe einen Access Point genommen, ich habe da das WLAN-Passwort konfiguriert, die SSID konfiguriert und es hat funktioniert. Ist schon mal sehr angenehm. Das nächste war, Debugging ist relativ einfach. Ich kann mich da einfach draufhängen mit Wireshark zum Beispiel und kann mein Netzwerktraffic mitsniffen. Und das ist vom Debugging sehr angenehm. Wenn man dann sieht, dass da keine Kommunikation auf dem Bus kommt, dann weiß man, dass es an anderer Stelle hackt. Und das nächste war, Stabilität war nicht immer gewährleistet. Ich benutze hauptsächlich 2,4 GHz. Weil das die kleinen Knoten eben nicht anders unterstützen. Die 20 Nachbarn um mich herum nutzen auch 2,4 GHz und das führt dann zum Teil dazu, dass ich sehr viel Channel-Hopping habe und das Ganze manchmal amok läuft und dann die Latenz steigt. Also dass da massiv viele Pakete gedroppt werden und dann kann es schon mal vorkommen, dass wenn man auf den Knopf drückt, dass da so 1-2 Sekunden vergehen, bis dann was passiert. Und das Letzte noch, die Reichweite. Das liegt zum einen vielleicht ein bisschen an den Antennen, die auf diesen Platinen mit embedded sind. Aber insgesamt ist die Reichweite jetzt von WLAN jetzt nicht so überragend. Zum Beispiel in den Keller von meinem dritten Stock aus würde ich jetzt nicht unbedingt kommen. Durch drei Betondecken. Da ist WLAN vielleicht etwas ungeeignet. Da gibt es andere Möglichkeiten, es anzubinden. Genau. Habe ich schon erwähnt, ich benutze die ESP 8266. Die sind relativ preisgünstig, was schon mal gut ist. Man kann relativ gut debuggen. Die haben eine UART-Schnittstelle, wo ich dann eben eine serielle Konsole habe. Da kann ich sehen, was da passiert. Kann auch direkt Befehle drauf eintippen. Ich benutze, kann ich kurz erwähnen, noch dazu das NodeMCU-Framework dazu. Also es ist eine Firmware, die dann so eine Lua-Interpreter mitliefert und dann kann man seine Skripte in Lua schreiben, was sehr angenehm ist und schön High-Level. Es werden viele Funktionen schon mitgeliefert, also gerade WLAN-Konnektivität ist ein Dreizeiler. Verbinde dich mit WLAN-Name so und so, Passwort hier und fertig. Also wenn man sich das jetzt in C vorstellt, ist das sicher unangenehmer. Der Support ist relativ breit. Es gibt eine große Community, die diese Geräte nutzen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass die sehr robust sind. Also die halten durchaus auch höhere Spannungen aus. Die sind bei mir jetzt seit ungefähr 3 Jahre im Dauerbetrieb. Und da hatte ich jetzt bisher nur einen einzigen Ausfall. Von dem her ist das relativ robust aus meiner Erfahrung. Gut, 2-3 Jahre ist jetzt keine lange Zeitspanne, aber zeigt schon mal, dass sie vielleicht nicht demnächst sterben. Und das Nachteil war eben manchmal die WLAN-Probleme. Das könnte ich natürlich lösen, indem ich Module verwende, die eine bessere Antenne haben. Da gibt es auch welche, wo man eine externe Antenne mit anschließen kann. Und letzter Punkt, die Firmware updaten. Das ist immer großer Spaß. Zum Teil muss man da direkten Zugang. Ich habe da mal so Bilder mitgebracht. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Das ist so eine Lampe, die ein bisschen zerlegt ist und da hängen so Kabel raus und dann da unten ist so ein USB-Stick mit einem UART. Also es kann durchaus sein, dass man dann diverse Schalter zerlegen muss, um an die Module zu kommen oder eben die Lampe etwas auseinandernehmen, um die dann flashen zu können. Mittlerweile für so Skriptsachen, die kann ich over the air updaten. Da haben wir die Firmware weitestgehend modifiziert. Es soll wohl auch in Zukunft funktionieren, dass man over the air Firmware-Updates machen kann. Da wird quasi dann die eine Hälfte vom Speicher vorgehalten, die andere Hälfte wird reingeflasht, wird verifiziert und dann schaltet da sozusagen das Betriebssystem um beim Reboot. Wird spannend, ob das dann auch so funktionieren wird. Und ab und zu, wenn halt so ein Flash-Vorgang fehlschlägt, dann muss man halt tatsächlich ran. Da hilft nichts. Rechts sieht man, wie ich so ein Sonoff-Gerät programmiere. So ein Ding. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber da steckt eben auch nur ein ESP drin. Die sind relativ preiswert, muss ich sagen. Und die Hardware schaut ganz okay aus. Dann kommen wir schon zur Demo-Time. Wird spannend, ob ich das da oben auf dem Bildschirm bekomme. Kann ich das irgendwie da hochspiegeln? Ha, ja. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich habe einen Open Hub im Betrieb. Ich schaue mal kurz, ob der noch lebt. Sieht gut aus. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier so ein WLAN Access Point mitgebracht. Man sehe es mir nach, dass das ein Produkt der Deutschen Telekom ist, weil ich nichts anderes rumliegen hatte. Der macht einfach ein WLAN jetzt auf. Ich bin hier per Kabel angebunden, habe mir eine statische IP gegeben und habe jetzt hier lokal auf dem Gerät, ich kann es mal kurz zeigen. Wie macht man da größer? Steuerung Shift plus euch. Nee, das tippt nur Sternchen. Ja. Ah, so geht's. Nur Steuerung Plus. Okay. Genau. Da können wir jetzt mal schauen. Docker PS. So. Ah, ein bisschen breiter machen. Ich glaube, das Wesentliche kann man erkennen. Genau, da sieht man jetzt, da laufen drei Container, genau. Einmal hier so ein Eclipse Mosquito, das ist mein MQTT-Server. Der macht eben meinen Transport Layer, der ist dafür zuständig, als Broker die Verbindung von den einzelnen Knoten entgegenzunehmen. Dann oben drüber laufen dann dieser Open Hub, der kommuniziert dann mit dem Mosquito-Server. Und als letztes habe ich noch den Home Assistant, der läuft quasi parallel zum Open Hub und soll dann eben auch über das MQTT-Layer auf dem gleichen Topic, kann er eben auch sagen, schalte ich ein. Jo, dann können wir mal... Ja, das funktioniert. Genau, dann kann man jetzt sehen, ich habe jetzt mal das Log von dem Mosquito aufgemacht. Kann ich das Bild in Bild einblenden? Muss dann den Steuerkreis. Expertenbildmodus. Bildquelle. Das Ding heißt Visualizer. Ja.
Du kannst das auf so parallelen Ebenen machen.
Wie? Ich kann umschalten, glaube ich. Genau, also das ist hier die Steckdose, die ich da habe. Ich schalte mal wieder zurück. Genau. Ich drücke jetzt einfach mal hier auf den Knopf. Damit kann ich die aus- und einschalten. Genau, dann sieht man jetzt, habe ich jetzt ein Topic. Das heißt hier flat für Wohnung / Sonnenhof. Und der hat was auf State gepublished, wenn ich auf den Knopf drücke. Und was er gepublished hat, ist eigentlich dann nur, ich bin jetzt an oder ich bin jetzt aus. Genau. So, gucken wir jetzt hier auf, ich habe ja schon gesagt, ich benutze hier diese Basic UI, da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, also man kann das wohl, kann das über eine API ansprechen, die kann man sich hier anzeigen lassen. Es gibt noch die Paper UI, die auch zur Konfiguration verwendet werden kann. Hier so ein Logging-Mechanismus und Open Hub Panel ist ganz nett, das kann man verwenden und so um so Touch Terminals zu bauen. Also kann ich quasi in meiner Web UI auf dem Touch Terminal direkt meine Schaltflächen zusammenklicken und habe dann direkt so eine bedienbare Oberfläche, um Lampen oder verschiedene Topics halt durchzuwechseln. Genau, ich gehe jetzt mal auf die Basic UI, hier auf meine Testinstanz. Und dann sieht man jetzt hier, ich habe jetzt einfach ein paar mehr Devices hier mal reingesteckt. Genau, und dann sehen wir jetzt hier, habe ich meinen Fernseher, das ist diese Sonoff-Steckdose. Und den kann ich jetzt hier, man hört es klicken, an- und ausschalten. Ich kann es auch gleich nochmal mit dem Bild machen. So, jetzt sehe ich natürlich den Browser nicht mehr. Jetzt hat... Genau, und dann kann ich den jetzt hier einfach aus- und einschalten. Da gibt es jetzt natürlich komplexere Sachen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier von meiner Treppe, da gibt es einen Color Picker, muss ich wieder umschalten, so. Und das Ganze auf den Bildschirm rüberschieben. Genau, das wäre jetzt, wenn ich einen RGB-Streifen habe, dann kann ich hier über so einen Color Picker zum Beispiel die Farbe auswählen. Und das Ganze einschalten. Die sind jetzt nicht im Netz registriert. Was man hier jetzt sieht, diese States, das ist die interne State Machine von Open Hub. Also der repräsentiert quasi alle Devices, die ich so als echte Devices habe, in Form von dem Wording, was die benutzen als Things. Und da definiere ich irgendwie so einen Channel, das wäre dann eben MQTT und das Topic. Und dann sage ich, das Topic hat einen State, der Slash State bei mir einfach heißt. Und dann habe ich noch ein Slash Action. Sieht man auch, wenn ich jetzt hier... Habe ich mal ein Terminal? Ja, da. Wenn ich jetzt hier in so ein State, wenn ich jetzt was publische zum Beispiel, kann ich hier eine Color publishen. Dann würde jetzt alles, was auf Flat Stairs Color subscribed ist, eine Benachrichtigung mit einem RGB-Wert kriegen. Und genauso hier mit dem Set, da kann ich eben on oder off hinschicken. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach oben schauen, da haben wir hier Flat Son of State. Das ist immer Feedback sozusagen, wenn ich jetzt hier ein Set hinsende, dass er eben anschalten oder abschalten soll, dann kriege ich nochmal den State zurück und der verändert dann den Zustand von meinem Gerät in dieser State-Maschine, die intern in dem Open Hub läuft. So. Bin echt schon fasziniert, dass das ganz gut funktioniert hat bisher. Genau. Gibt es denn soweit mal Fragen zu meiner Live-Demo? Hast du ein Mikro? Oh. Wie? Ja, kann ich auch sofort machen. Genau. Da habe ich jetzt quasi das Gleiche. Ich habe hier unter Home Assistant auch eben, kann man kurz auf die Übersicht wechseln. Wo waren das? Einstellungen, Integration. Genau, da sieht man jetzt hier, habe ich diesen MQTT-Server konfiguriert. Warum auch immer der jetzt keine Geräte anzeigt, weil das ist eigentlich da. Da habe ich da auch einen kleinen Kniff mit drin. Home Assistant hat so ein Auto-Discovery-Protokoll. Also, man hört es, das funktioniert auch. Wenn ich das jetzt neu aufgesetzt hätte und sich der Sonoff oder dieser Stecker im Netzwerk registriert, schickt er so einen besonderen Topic auf dem MQTT-Bus, der heißt Init oder Initialization, und da stehen die ganzen Informationen drin, was er für ein Device ist, was er kann und so weiter. Und das nimmt sich dann eben der Home Assistant, das wird auch unter anderem von OpenHub unterstützt, und diese Parameter liest er eben aus diesem Konglomerat raus und kann dann automatisch hier ein Gerät hinzufügen. Also würde ich jetzt einen zweiten programmieren, den hier in die Steckdose stecken, und er meldet sich im WLAN an, dann poppt er hier als zweites Gerät auf, auch eben als On-Off-Schalter. Mehr Funktionalität hat das Ding leider nicht. Genau. Hat das die Frage schon beantwortet? Sehe schon alle ein bisschen erschlagen oder müde. Jetzt habe ich den Log zugemacht gehabt. Da sollte man jetzt auch sehen, das hier sind diese IDs, auf denen gesendet wird, und da sollte irgendwo auch eine ID jetzt von dem Open Hub sein, von dem Home Assist sein. Die registrieren sich eben auch beide bei dem Broker, auch eben mit Subscription auf die Topics von den States der einzelnen Geräte, und bekommen dann die Informationen und können dann eben publishen auf diesem Pfad, um dann eben das gleiche Event auszulösen. Also man sieht, da ist eben diese GUI und die Logik quasi entkoppelt von dem, was ich drunter als Transport-Layer habe, und letzten Endes geht das dann übers WLAN. Genau, das können wir nochmal ausprobieren, wenn ich jetzt den hier ausstecke. Kurz warten. Und den wieder einstecke. Dann sollte der sich jetzt gleich selbst registrieren. Genau. Und da sieht man eben hier Home Assistant, Light, Son of Config. Das ist genau dieser erste Frame, wo er seine ganzen Informationen mitsendet und automatisch dann in der Benutzeroberfläche eben auftaucht. Und die kann man dann auch persistent machen und eben Namen zuweisen noch, wenn man jetzt sagt, es soll nicht Sonnenauf heißen, sondern Fernsehsteckdose, Leselampe, was auch immer man da halt eben dranhängen hat. Genau. Jetzt muss ich mal kurz das nochmal hier rüberziehen. Ich muss kurz den Pfad wechseln. Sieht man. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe so ein kleines Skript geschrieben, das ist ein Login-Prozess quasi in diesen, ich habe vorher schon gezeigt, dass das alles in Docker-Containern läuft und OpenHub hat eine eigene Konsole mitgeliefert. Da kann man sich eben verschiedene Prozesse anzeigen, kann man zum Beispiel mit minus minus help, wie war es, glaube ich, genau, kann ich mir alle Befehle anzeigen lassen, da wird sehr viel unterstützt. Die Konsole ist auch ganz nett, wenn man eben debuggt. Dann sagt er an, in welchen Konfigurationsfiles man eben Fehler hat. Strichpunkte sind teuflisch, sage ich nur. Ist halt Java und wenn da beim Parsen irgendwo ein Strichpunkt fehlt oder eine Klammer, ist das meistens sehr fatal. Und das Nette ist, der lädt alles bis dahin und bricht dann einfach ab. Und dann funktionieren Teile noch oder Teile nicht mehr und es ist ein bisschen random. Ich habe noch nicht herausgefunden, nach welchem Schema auch Sachen geladen werden, aber mit dem Debugging kann man da eben nachschauen, was passiert. Ich glaube, Instances heißt es. Genau, Instance List. Habe ich deutsches oder englisches Layout? Deutsches. Okay, Null Pointer Exception, ja, auch toll. Also ich versuche meistens das zu vermeiden. Genau. Genau, was ich jetzt gemacht habe, ist mal die ganzen Geräte quasi aufgelistet. Das ist quasi, hier ist meine Bridge, so nennt sich das bei denen einfach, dass das mein MQTT-Channel ist. Und dann sieht man hier zum Beispiel, wo ist es? Campstairs. Irgendwo sollte ein Sonoff auftauchen. Genau, das ist der hier. Also den habe ich auf dieses Item quasi konfiguriert und da ist eben das Topic, wo er sich subscribt über den MQTT-Broker Mosquito und die sind hier unter der Kategorie eben Steckdosen. Also da kann man sich nach Belieben austoben mit der Konsole. Und im Zweifelsfall kann man auch eben rausfinden, was gerade schief läuft. So. Das war es dann auch schon mit meiner Live-Demo. Da dann machen wir aber weiter. Genau, was ist denn da vorne? Ja, genau, dem und deinem Fazit. Genau, mein Fazit zu den ganzen Sachen. Genau, Nachrüsten geht ziemlich gut, auch in Mietwohnungen. Man kann eben so Aufsteckgeräte benutzen, man kann diverse Geräte benutzen, die man irgendwo in Schalter verbaut oder eben Geräte, die man eben zukauft, die schon Netzwerkkonnektivität mitbringen. Kabel sind leider zuverlässiger. Würde ich jetzt ein Haus bauen, würde ich wahrscheinlich ein Bussystem in irgendeiner Form mit reinziehen. Je nach Kostenlösung wahrscheinlich dann entweder so eine Zweidrahtlösung oder Ethernet-Kabel überall hin. Die Bastellösungen erfordern extreme Ausdauer. Es geht immer mal wieder was nicht. Es stirbt aus unerfindlichen Gründen, meistens zu sehr unpassenden Momenten. Kann ich noch eine kleine Anekdote zu meinem Küchenlicht erzählen. Das Küchenlicht hat so ein paar Schwierigkeiten mit dem Kippschalter, den ich da angebunden habe. Und es hat sich herausgestellt, dass der Kippschalter, den ich über zwei so dünne Litzen einfach mit Ground und Dingen angeklemmt habe, also eine Inputleitung und Ground, wenn ich den schalte, dann sollte sich da ja der Pegel ändern. Und ansonsten gibt es einen internen Pull-up, also habe ich irgendwie ein 1 und ein 0, wenn ich da schalte. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Netzteil, was ich in diesen Modulen verbaut habe, so ein Minus von Floating-Potenzial hat. Das heißt, das floatet so bei 3,5 bis 4 Volt über Erdpotenzial und dann habe ich da so eine nette parasitäre Kapazität und die sorgt dafür, dass das manchmal auslöst. Was gut festzustellen ist, wenn ein Gewitter ganz in der Nähe ist, dann reicht das anscheinend knapp aus, um das Potenzial ein bisschen anzuheben oder wenn man eine Steckdose, die in der Nähe ist, schaltet, wo die Kabel irgendwie parallel laufen, gibt es so einen kurzen Peak auf die Leitung. Und dann schaltet auf einmal das Küchenlicht ein oder aus. Und wie bitte? Genau, dann hat man gleich eine Visualisierung von einem Gewitter, das gerade drüber zieht. Insofern, das hat ein bisschen gedauert, das zu debuggen. Ich habe es noch nicht gefixt, tatsächlich. Steht noch aus mit der nächsten Generation, kriegt das dann überall dementsprechende Beschaltung, dass das nicht mehr vorkommt. Ich kann empfehlen, das Ganze modular aufzubauen, dass man eben sagt, man legt sich jetzt nicht unbedingt auf ein System fest, man kann das irgendwo zentralisieren, die Logik, dass man sich halt da so eine Open-Source-Lösung zusammenklickt. Die meisten davon kann man sehr gut im Docker laufen lassen, auch mal, also die Open-Hub-Sache, ich sag mal, mit ein bisschen Erfahrung kann man die in so einer Stunde schon aufsetzen, dass zumindest die erste Steckdose ein- und ausschaltet. So RGB-Zeug ist ein bisschen komplizierter, vor allem, wenn man die Farbkanäle dann noch vertauscht hat oder so. Ich habe mein ganzes System self-hosted, also das ist bei mir isoliert komplett, weil ich eben keinen Cloud-Service haben will. Sprachassistent ist noch nicht mit drin, soll dazukommen, wird dann auch ein System sein, das dann lokal läuft. Da gibt es so ein paar, die wohl ganz gut funktionieren, zum Beispiel gibt es da Mycroft, haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Und das wird mit dazukommen. Es gibt auch wohl eine Lösung von Snips, das ist eine Möglichkeit, da kann man ein Sprachsystem online anlernen mit bestimmten Keywords und so ein neuronales Netz trainieren, das kann man sich dann runterziehen und es dann offline verwenden. Wie gut das funktioniert, also ich habe gehört, das funktioniert gar nicht so übel, aber inwiefern das dann zum Beispiel semantische Umstellung oder so kann, weiß ich nicht. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich würde gerne noch hören, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und ein bisschen über Hausautomatisierung mit euch diskutieren. Und schon mal danke fürs Zuhören. Okay. So, wer möchte?
Ja, das Spannende bei der Home Automation ist ja, wie du gesagt hast, das Security-Thema. Und da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, ja, weil ich sag mal, wenn man jetzt so als Hacker sein Haus automatisiert, dann denkt man da ein bisschen über Security nach. Wenn man eigentlich gerade dabei ist, ein Haus zu bauen, so als Otto-Normalverbraucher, dann ist das überhaupt kein Thema. Und das wird einem von den Herstellern auch nicht unbedingt oder auch von den Handwerkern nicht unbedingt näher gebracht, dass man da auf Security aufpassen sollte. Also konkretes Beispiel, ich habe selber ein Haus gebaut, ich habe da KNX eingebaut bzw. einbauen lassen, habe das auch dann automatisiert, HomeKit bzw. HomeBridge dann verwendet. Also ich bin so in dieser Apple-Welt, wobei das eigentlich keine Cloud-Lösung ist. Also das Einzige, was Apple da macht, ist sozusagen die Verbindung nach ins Haus hinein relayen. Alles andere läuft auf eigenen Geräten, auf denen dann natürlich wieder Software von Apple läuft. Ja, das wäre dann diese Diskussion Open Source, nicht Open Source. Was mir da passiert ist, ich habe dann irgendwann eine Haustüre rausgesucht, die habe ich bewusst nicht automatisiert, da ist also kein Motorschloss drin, das geht ganz klassisch mechanisch, aus guten Gründen, aber die Firma, die hatte dann so eine schöne Ausstellung und da gab es dann ganz viele Türen mit einem Fingerprint-Reader. Ja, und das wäre irgendwie gerade ganz, ganz hip und Händler wollte mir also dann eine Tür mit Fingerprint-Reader verkaufen, was irgendwie eine ganz tolle Idee ist. Ja, ich brauche keinen Schlüssel mehr, ich gehe dahin, ich halte einfach meinen Finger auf die Griffstange und dann geht meine Türe auf. Ich habe da mal gefragt, ob die Fingerprint-Reader irgendwie getestet wären, wie gut die gefakte Finger erkennen. Also jeder im CCC weiß ja seit vielen, vielen Jahren, dass das irgendwie relativ einfach ist, so einen Fingerprint zu klonen. Und wenn ich mir dann noch überlege, wo find ich denn passende Fingerprints, die diese Türe da öffnen, ja? Wenn die Leute ständig an ihre Griffstange packen, dann ist das irgendwie gar keine gute Idee. Also er hat das dann auch irgendwie eingesehen und fand das plötzlich alles nicht mehr so toll. Ob er die Dinger immer noch verkauft oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Also das ist so meine Erfahrung gewesen mit den Handwerkern. Wenn man die dann auf dieses Security-Thema anspricht, dann werden die alle erstmal bleich und haben da noch nie drüber nachgedacht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Haus baue, ich gehe zu meinem Handwerker, sage, oh, ich will da Automatisierung, das soll toll sein, ja, ich will alles automatisch haben, dann verkauft er mir irgendwas. Ob da jetzt zum Beispiel Thema KNX, ja, ob da jetzt zum Beispiel irgendwelche KNX-Kabel außen an der Fassade entlang geführt werden, da denkt kein Mensch drüber nach. Jetzt muss man wissen, KNX, es gibt zwar eine Secure KNX-Version, so mit Verschlüsselung und Authentisierung und allem, das können ungefähr 1-2% der Geräte, die verkauft werden und das sind dann meist die etwas teureren.
Mhm. Ja, also da auch gibt es Homematic zum Beispiel, da gibt es jetzt den neueren Standard, Homematic IP, die machen das tatsächlich relativ sinnvoll mit Signatur und Verschlüsselung, aber zum Beispiel der alte Standard, Homematic, das ist ein Zweidrahtbus und wenn ich auf dem Zweidrahtbus bin, dann kann ich da halt senden.
Genau, und sobald ich mich da anklemme an die Kabel, also eigentlich bei praktisch jedem Bussystem, was aktuell so verkauft wird, ja, habe ich das Haus unter Kontrolle. Und dann ist es irgendwie eine ganz schlechte Idee, so einen KNX-Bus zum Beispiel außen an der Fassade längs zu führen, insbesondere wenn da ein Schloss dran hängt, was das Haus öffnet. Ja. Ja. Und das ist eigentlich so die Realität heute. Und dann wird es einem da schon ein bisschen anders, weil man sich irgendwie überlegt, wir laufen da in ein riesen Security-Desaster, weil, also wenn ich jetzt irgendwie im Einbruchsgeschäft wäre, ich würde mich langsam mal mit dieser ganzen Technik beschäftigen.
Ja, definitiv. Also auch eben das Beispiel mit den, wenn da im Zweidrahtbus, manchmal will man das ja auch im Garten haben, also ist es ja schön, seine Lichter im Garten an- und auszumachen oder, keine Ahnung, kleiner Springbrunnen. Da ist das ja sehr viel Komfortfunktion, aber viele denken da eben gar nicht dran, dass ich ja über den Bus wieder ins Haus reinkomme.
Ja, also das wäre mal eine schöne Awareness-Kampagne für den CCC, mal ein bisschen darauf hinzuweisen, dass diese ganze Home-Automation nicht ganz risikolos ist.
Ja, wenn da auch jetzt jemand zuhört und sein Haus da mal zur Verfügung stellen möchte, immer gerne. So. Können wir vielleicht kurz hochreichen? Vielleicht an dem Punkt auch noch, beruflich mache ich Pentesting und auch eben im Embedded-Device-Bereich. Und da ist es auch vorwiegend so, dass gerade Sachen, die jetzt nicht aus sehr großindustriellen Sachen oder Firmen entstehen, dass da meistens die Security eben im Nachhinein erst mit angeflanscht wird. Und das geht dann meistens schief, wenn man das schon nicht beim Design mit bedacht hat.
Ja, ich habe seit 4 Jahren oder so eine Heizungssteuerung über 867 MHz, erst mit einem quasi Out-of-the-Box-System, dann quasi über einen Shield für einen Pi quasi noch draufgesetzt und dann selber gesteuert. Ich habe einfach gemerkt, dass die Nutzungsszenarien, die ich hatte, mir nicht so viel gebracht haben, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe, und die, sagen wir mal, Verfügbarkeitseinschränkungen, die durch technische Fehler erzielen, einem doch mehr wehtun als in anderen technischen Bereichen im Haus. Also so ein paar Tage ohne WLAN ist fies, ein paar Tage ohne Internet, das zieht dann schon mehr. Aber im Winter halt mal ein paar Tage entweder ohne Heizung oder mit allen Heizkörpern auf Vollgas laufen, das ist schon eine starke Einschränkung im persönlichen Komfort. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt noch weiter führen wollen würde. Ich habe gemerkt, dass also auch in einem Umfeld, wo ich so 50 SSIDs auf 2,4 GHz in meiner Reichweite ständig sehe, dass die 867 MHz Dinger für, sagen wir, für States, für sehr kleine States auf jeden Fall deutlich zuverlässiger sind als WLAN. Mhm.
Ja, das ist ja genau der Punkt, den ich ja vorher angesprochen habe. WLAN-Stabilität schwankt sehr stark. Mein Nachbar zum Beispiel, der hat seinen Router schlecht konfiguriert. Das sehe ich direkt. Und der hat auch noch einen zweiten Router, weil den einen benutzt er nicht. Der hat nämlich noch einen Access Point dran, weil er nicht wusste, wie er den Router konfigurieren muss. Und ich sehe halt zwei Access Points da und der ist direkt unter mir. Und ja, so im direkten Umfeld sehe ich auch einen ganzen Haufen, was dann da eben reinstört. Ja. Auch zum Privacy-Thema habe ich gestern mit jemandem diskutiert hier, und der hat mir erzählt, dass er eben seinen Stromzähler mit ausliest und mit in der Hausautomatisierung hat. Und das war dann auch spannend, weil er hat gemeint, in den Kurven sieht man genau, wann er da ist, wann er kocht. Man kann nämlich schöne Herzkurven sehen und man kann wunderbar Backofenkurven sehen. Also man kann sogar dann erschließen, was da genau gekocht wird oder in welcher Zubereitungsform zumindest. Oder der 7 Uhr morgens Kaffeemaschinen-Peak.
Ja, das Thema Strom hatten wir auch bei uns im CSC. Wir haben es mehr oder weniger public. Hatte ja den Vorteil, man weiß genau, wenn jemand da ist. Man weiß, wann welcher Kühlschrank an ist. Dadurch eventuell auch, wann jemand den Kühlschrank geöffnet hat, weil danach geht er meistens an. Oder halt, wer jetzt gerade irgendwie im Lab an, das große Licht anhat, weil Neon irgendwie 4 oder 8 Neonröhren, die an sind und so weiter, ist sehr interessant. Da kann man schon auch noch deutlich mehr Informationen rausziehen, wenn man wollen würde. Ja. Anderer Punkt mit dem, das WLAN tut man nicht so oder doch wieder. Die ganzen S-On-Off-Produkte und sowas hat man normalerweise überall irgendwo noch ein GPIO frei, an dem man einen Taster dranhängt. Would recommend. Also Licht ist praktisch, wenn man so auf so einen Taster drückt und es angeht.
Ja. Ich habe jetzt leider mein Modul nicht mit. Also mein erstes Testmodul, da habe ich so ein Leergehäuse gekauft, wo man eben so zwischenstecken kann, und habe da meine ersten Module rein mit Prismenrelais und allem drum und dran, und die hatten eben keinen Taster, und meine Fallback-Lösung war da, wenn man das Ganze aussteckt und wieder einsteckt, ist der automatisch auf On. Also wenn nichts mehr geht, dann kann man es zumindest irgendwie einschalten, und ausschalten geht sowieso, wenn man Stecker zieht. Fallback-Lösungen sind eine gute Sache, gerade was Verfügbarkeit angeht.
Ja, je nachdem, was für Software man verwendet, tun die Module dann selber auch nochmal einen Access Point aufmachen. Hint, manche tun die nicht mehr ausschalten danach, ist bis zum nächsten Power Cycle. Das ist doof, weil da hat man nicht nur die paar 30 bis 40 WLAN-Access Points der ganzen Nachbarn, sondern auch noch die 20 weiteren ESPs, die gerade nach dem WLAN-Neustart ihren eigenen Access Point aufhaben.
Ja,
das lässt sich normalerweise konfigurieren. Man sollte das mal testen.
Also was ich mit meinen Knoten mache, die haben eben diese NodeMCU-Firmware, und die machen keinen Access Point am Anfang auf. Das hat man zuerst mal angedacht, dass man so eine Web-GUI dann hat, wo man sich drauf einloggt, dann konfiguriert man dann alles und fertig. Mittlerweile kriegen die ein WLAN-Passwort mit reingespielt, wo sie sich dann auf dieses dedizierte Home Automatisierungsnetz verbinden,
So werden sie dann schon mal weg. Und man hat es ja gesehen, wenn ich das Ding einstecke, schickt er dann die Nachrichten auf dem MQTT-Bus. Und das sind halt Sachen, die ich vorher schon in der Firma dann konfiguriert habe. Und es ist so, die haben so einen Factory-State, da kann ich dann diese ganzen Konfigurationen über so eine Art Telnet mit reinspielen. Ja. Weitere Menschen, die sich äußern wollen? Da.
Jetzt weniger eine eigene Erfahrung als eher nochmal eine Frage zu Thema Privacy. Du benutzt WLAN, du benutzt WPA2,
yep.
Aber auch ohne den Key zu kennen, wenn ich mich gerade nicht irre, sieht man doch, von welcher MAC-Adresse da ein Paket verschickt wird. Wir heißen, man kann nach einer Weile gelernt haben, einfach deine Zentrale hat die MAC-Adresse, deine Küchenleuchte hat die MAC-Adresse und kann ziemlich gut mitverfolgen, welches Gerät du wann benutzt.
Da stimme ich dir nur zum Teil zu. Das Schöne ist bei dem MQTT ist, die schicken laufend Pakete. Und zwar alle, weil die alle so ein Keep-Alive machen. Und du kannst jetzt nicht unbedingt identifizieren, was für ein Paket da ein Keep-Alive ist, weil die Datengrößen sind ungefähr gleich groß. Und was da tatsächlich Daten sind, weil in so einem Paket...
Ja, wie regelmäßig kommen die Keep-Alives?
Ja, also man könnte es time-based rausfiltern wahrscheinlich. Aber ja, ist ein Aspekt natürlich, wenn du da dich den ganzen Tag vor meine Wohnung setzt und alle MAC-Adressen, also gerade von den ESPs kann man die MAC-Adressen sehr gut identifizieren. Das nutze ich zum Beispiel, um meine Knoten neu starten zu können, wenn irgendwelche Knoten rogue gegangen sind und nicht mehr auf MQTT antworten, dann werden die per MAC-Adresse rausgefiltert und kriegen dann eben so einen Neustartbefehl, den ich low-level da rein programmiert habe. Jo. Und dann gibt es auch so einen Wohnung-Reboot-Befehl.
Ich habe noch einen kleinen Tipp, und zwar für den ESP gibt es eine recht nette Community gerade auch mit Hausautomation, wie man ESP relativ schnell einbinden kann. Den ESP Easy von Let's Control It, da kann man sehr schnell sehr schöne Sachen machen in allen Bereichen, also von Infrarot senden, empfangen, irgendwas anderes steuern und so weiter. Also da gibt es eine schöne GitHub-Repository für ESP Easy.
Noch jemand? Kann ich vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also was aktuell bei mir noch ansteht, ist so Legacy-Sachen automatisieren. Ich bin gerade dabei, eine Platine zu designen, es gibt so Stromstoßschalter, die kennt jeder, wo man nur so einen Taster hat, und die machen ja nichts anderes als einen kurzen 230 Volt Stromstoß auf so einen El-Taco heißt der Hersteller, Stromstoßschalter zu geben, und der wechselt dann eben den State, und Ziel ist es dann quasi, die sind alle zentral zusammengeführt, was ganz cool ist. Da kommt eine Platine hin, die dann optisch getrennte Eingänge hat, wo ich dann diese Stromstöße von allen Tastern einzeln detektieren kann, und kann ich die wieder zuweisen. Also jetzt kann ich dann diese drei Schalter, die für die gleiche Lampe sind, entkoppeln, oder wenn ich viermal drücke, dann passiert was anderes, als wenn ich nur einmal drücke, oder so Dinge machen. Und das ist auch eine Möglichkeit, da so Legacy-Sachen umzurüsten, gerade wenn so zentralisierte Sachen schon vorhanden sind. Also in Bürogebäuden zum Beispiel wird das sehr, sehr häufig verwendet. Da sind in den meisten Büros keine Kippschalter, sondern die haben tatsächlich alles mit Stromstoßschaltern, die irgendwo in einem zentralen Kasten zusammengeführt sind. Und da könnte man natürlich auch angreifen, dass man da diese Schalter von den Aktoren entkoppelt und dann eben Automatisierung damit reinbringt. Da hat auch ein befreundeter Hacker hier aus der Gegend das Haus bei seinen Eltern komplett automatisiert, und er hat eine Zweidrahtlösung dann auch verwendet, so mit RS-485, und spricht da eben auch den optischen entkoppelten Stromstoßschalter mit an, weil da eben die Hausverkabelung nicht veränderbar war. Jo. Gibt es sonst noch irgendwie Kommentare zu der ganzen Thematik? Ansonsten könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich zeige auch gerne, wie man OpenHub konfiguriert. Das ist für Leute, die das erste machen, mal machen, ziemlich überfordernd in den meisten Fällen, weil es halt so einen extremen Umfang hat und nicht so wirklich lupenrein dokumentiert ist, sage ich mal. Vor allem seit die eine Versionswechsel gemacht hatten. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, kommt auf mich zu. Kommt zum Hackerspace in Ulm, könnt ihr mich auch treffen. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.